Und sie ist natürlich nicht politisch organisierbar. Wir haben uns ein paar Jahrzehnte mit dem Begriff der sozialen Bewegung geholfen. Aber das ist immer noch so ein bisschen eine pragmatische Ausrede, habe ich das Gefühl. Das ist so ähnlich, finde ich, wie Marx, der eben auch leider die Grundfrage, wie ich finde, aller Weltbetrachtung, wie nämlich das Leben es eigentlich macht zu leben, gar nicht gestellt hat, sondern sich munter zu den bürgerlichen Theoretikern gesellt hat, die sich immer nur ausdenken, wie man dem, was man vom Leben verlangen könnte und welche Formen man ihm vorschreiben sollte. Und dazu ist ja diese Trennung von Form und Inhalt, beziehungsweise noch schlimmer von Form und Materie, entwickelt worden. Also wenn wir leben, wenn wir überhaupt das Gegenüber unserer sinnlichen Welt, der wirklichen Welt, der wirkenden, bewirkten Welt, nicht zu bloßem Material deklarieren wollen, dann sind wir in einer eminent ästhetischen Dimension und gleichzeitig in einer politischen Geste ersten Ranges. Sich dazu zusammenzutun, ist aber eine Sache, für die man sicher keine Parteien und auch keine roten oder auch keine grünen Zellen gründen wird. Unsere grünen Zellen haben uns ja auch sehr schnell enttäuscht, nachdem sie Aufgaben von Parteien übernehmen mussten, sind sie ja nicht mehr in der Lage gewesen, diese Bewusstseinsdimension weiter anzugehen und zu pflegen. Das ist eben wirklich eine große Krise. Also, als die Frage entstand, ob die Grünen eine eigene Stiftung haben wollten, wie die anderen Parteien auch, habe ich aus diesem Grunde gesagt, das müsst ihr nun wirklich unbedingt machen, denn ihr habt es schon als Einzelne und als Partei abgegeben, dann sorgt wenigstens dafür, dass irgendwo noch eine Stelle ist, an der so etwas von dieser Seite geschehen kann. Und ich glaube, dass die Böll-Stiftung eine gute Lösung dafür war und es auch bleibt. Aber natürlich fehlt uns, was wir uns so als soziale Bewegung wünschen würden. Ob das andererseits gut ist, sich bei der Feststellung, naja, es gibt wieder sowas, zu beruhigen, möchte ich ebenso bezweifeln. Denn dann ist sehr schnell wieder die Aufgabe der Reflexion an das Faktische abgegeben. Ich glaube, da verstehen wir uns in unserem Desiderat ganz gut. Adorno hätte gesagt, Jekusch, Jekusch, das ist schwer, wo kriegt man ein Wildschwein her?
Gut, wir machen jetzt 10 Minuten Pause und dann kommt der Kurzvortrag, den Herr Zurlippe angekündigt hat. Meine Damen und Herren, Premiere der Vortrag nach der Diskussion. Der kurze Vortrag.
Mal sehen, ob es so mit. Die beiden, das will ich schnell noch erwähnen, Beispiele sind eben das, die ich ausgewählt hatte aus meiner Arbeit, sind einmal diese authentische oder gelingende Geste. Dazu gibt es jetzt eine ganz interessante Perspektive. Mit Naturwissenschaftlern arbeite ich daran, den da auftauchenden Begriff gestisches Wissen fruchtbar zu machen, gegen zum Beispiel die mit und gegen diese Tradition von Polanyi, der von Tacit Knowledge spricht. Das ist uns einfach nicht genug. Das Wissen, das sich eben nicht von dem Vollzug, zum Beispiel der Ausübung eines naturwissenschaftlichen Experiments, lösen lässt, soll eben nicht nur als etwas Stummes, sondern schon auch als etwas Sprechendes, aber eben in einer anderen in einem anderen Medium sprechendes begriffen werden. Das andere Beispiel, das ich ausgesucht hatte, wäre diese kleine Arbeit zu Ödipus und die verweigerte Seelenfahrt. Das ist eine Vorwegnahme dessen, was ich heute theoretisch die Figur, die Überwindung genannt habe, der Figur, die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis zu suchen. Da geht es mir darum, zu sagen, ich glaube, der Ödipus-Mythos ist der Mythos vom Ende des mythischen Zeitalters, weil der Ödipus die Frage der Sphinx völlig falsch interpretiert. Das geht übrigens zurück bereits auf einen antiken Kommentator, der gesagt hat, die Sphinx sei nicht besiegt, sondern aus Verzweiflung über die Dummheit der Antwort vom Sockel gekippt. Und das habe ich mal wörtlich genommen. Die Dummheit liegt darin, dass er nicht begreift, dass dieses Rätselwort von den vier, zwei und drei Beinen meint, es gilt, einen Lebensweg zu gehen. Und das zusammenrafft in die spekulative Dimension einer Rätselantwort. Die Versäumnis hat ja dann der Ödipus auf Kolonos durch seine Wanderschaft nachgeholt und hat dann diesen Weg noch einmal geschlossen. Also so die Gegenwart als die Folge dieses Missverständnisses zu interpretieren, wäre so ein anderes Beispiel. Hier lese ich Ihnen einen kleinen Text, den ich ursprünglich verfasst habe, als mich der Herausgeber eines dann nie zustande gekommenen deutschen Literaturlexikons bat, ich solle einen Artikel über Adorno für dieses Lexikon schreiben. Werden Sie auch sehen, wie ich geantwortet habe. Ich habe nämlich gesagt, dazu hätte ich allenfalls eine bestimmte Idee und die ist so speziell, dass Ihnen das sowieso nicht gefällt. Und dann musste ich sie sagen. Und dann sagte er, ja, das wäre, was ich gehofft habe. Und dann musste ich es schreiben. Und das ist verschwunden gewesen und gerade wieder aufgetaucht in der vorigen Woche, sodass ich es Ihnen vorlesen kann. Und das tue ich jetzt gern. Über Adornos Sprache sprechen, wie weit können wir das heute? Urteile und Vorstellungen handeln nach wie vor von literarischer Qualität und Wirkung. Vielmehr sind sie Ausdruck von Parteinahme oder Vorurteil zu der politischen Kultur des Denkens, die in seinen großen Werken wie in seinen kleinsten Etüden Adorno jeder unpolitischen Abwehr des Denkens entgegengesetzt hat. Genau so werden aber Medium und Sache, Sprachbewegung und gedanklicher Gestus einander verbunden bleiben, solange dieses Werk seine öffnende, beunruhigende, zur genauesten Differenzierung drängende, am kleinsten den Widerspruchshintergrund des Ganzen erinnernde Kraft behält. Adornos Sprache verdichtet dieses Miteinander wie alle große Literatur zum Ineinander.